Liebe Gemeinde, liebe Freunde, vor allem aber liebe Jugendliche, wir wollen zu Beginn der Predigt Verse hören aus dem ersten Korintherbrief, so ein Stück weit zur Einstimmung oder zum Warmwerden. Der erste Korintherbrief ist die erste Verschriftlichung der frohen Botschaft und des Evangeliums von Jesus Christus. Noch vor dem Evangelium hat der Paulus dort diese wesentlichen, für unseren Glauben wesentlichen Punkte aufgeschrieben. Der Luca unterstützt mich und liest mal die Verse vor.
Das Zeugnis von der Auferstehung des Christus. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls wärt ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist, in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift, für unsere Sünde gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von dem Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letzten von allen hat er sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt. So wenig wie für eine Fehlgeburt. Ja, ich bin der unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Aber wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war.
Vielen Dank, Luca. In beider Hinsicht Verse und Worte von sehr fokussierten Menschen. Also der Paulus einerseits, den Luca empfinde ich auch schon so. Genau, auf unserer gemeinsamen Exkursion, die wir durchgeführt haben und von der ihr schon das eine oder andere berichtet bekommen habt, haben wir Menschen getroffen, aber auch von Menschen berichtet bekommen, die sehr fokussiert sind, die auf eine Sache in ihrem Leben fokussiert sind. So waren wir bei Open Doors, die sich als Organisation aktiv um die verfolgte Gemeinde kümmern. Und wir haben im Kloster Gnadental von Bruder Andreas gehört, was ein Leben in einer christlichen Gemeinschaft ausmacht. Verbindliche Gemeinschaft, alleine auf Basis des Glaubens an Jesus. Eine Gemeinschaft, die durch Gottes Geist und nicht durch menschliche Sympathie gestiftet ist. Uns wurde berichtet und wir haben gespürt, wie Menschen angetrieben von dem Glauben an Jesus Christus sind, den sie als ihren Herrn bezeichnen. Für diese Überzeugung nehmen sie komische Blicke, Unverständnis, Ablehnung bis hin zu Unterdrückung, Verfolgung und sogar Tod auf sich. Ich denke, wir waren alle fasziniert, wie das, was wir in der BU-Zeit in der Bibel gelesen haben, heute Realität ist. In unserer gemeinsamen BU-Zeit haben wir ich habe nochmal nachgezählt, 52 Einheiten den ganz großen Bogen gespannt. Wir haben Bücher quer durch die ganze Bibel behandelt, gelesen und miteinander besprochen. Wir haben dabei gesehen, wie Gott Yahweh alles ins Dasein gerufen hat. Wie er den Menschen als ein Gegenüber erschaffen hat, ein Gegenüber mit einem freien Willen, mit einem eigenen Willen. Und er damit umgehen kann, dass sich dieses Geschöpf von ihm abwendet. Und wie er in seiner Liebe jedem dieser Geschöpfe nachgeht. Wie er dazu einen Plan verfolgt, den er uns in seinem Wort der Bibel bekannt gemacht hat. Als allmächtiger Gott kann und will er seinen Plan im Vorhinein seinen Gläubigen offenlegen, weil er sich sicher ist, der Plan kommt so zur Ausführung. Wir haben gesehen, wie er einen Mann Abraham erwählt hat, dem er sich in besonderer Weise zugewendet hat. Wie er sich mit ihm beginnend das Volk Israel auserwählt hat und dieses geduldig über mehrere Jahrtausende hinweg bis heute in eine besondere Berufung führt. An seinem Volk Israel zeigt er uns seine wesenhafte Liebe und Treue. Wir haben entdeckt, wie er seinen Sohn in der Person Jesus von Nazareth auf die Erde gesandt hat, ein wirklich außergewöhnlicher Mensch. Wie dieser gepredigt hat, sich durch Zeichen und Wunder als der Messias für sein Volk bewiesen hat, wie er als sündloser Mensch, als das wahre Opferlamm für die Schuld aller Menschen gestorben ist. Wie dieser aus dem Tod auferstanden ist und sich etlichen in einem neuen und veränderten Leib gezeigt hat. Paulus schreibt, wie wir gehört haben, von mehr als 500 Augenzeugen. Dass die gute Botschaft, das christliche Evangelium, unser Fundament, das ist es genau, um was es geht in unserem Glauben. Paulus schreibt von einer Kraft Gottes zur Rettung für alle, die glauben, den Juden zuerst, aber auch die Völker für die Völker aus allen Nationen. Wir haben gelesen, wie der Auferstandene zum Vater in den Himmel erhöht wurde und den Stellvertreter, den Geist Gottes, auf die Erde gesandt hat. Wie er seither in einem Zeitabschnitt von bis heute ja knapp 2000 Jahre in Menschen aus allen Ländern und Nationen Wohnung nimmt und diese in den Christusleib, in die Gemeinde hineinversetzt. Und wir haben gesehen, wie Gott durch seine Propheten uns, die wir uns zur Gemeinde zählen, sogar die End- und Ausgänge seines Plans geoffenbart hat. Wir dürfen als Gläubige wissen, was die Zukunft bringen wird. Und wir haben gesehen, wie er für unser Leben so eine begründete Hoffnung und eine ewige, bleibende Perspektive schenkt. Für mich ist dieser Bogen, den wir hier auf der Folie sehen, vor allem ein ganz gewaltiger Hoffnungsbogen, den wir an die Jugendlichen versucht haben weiterzugeben. Ein Bogen, der von 1. Mose 1, dem Beginn der Bibel, bis zu dem großen Ziel, das Gott für uns vorgesehen hat, was auch in dem Korintherbrief steht, in diesem Text im Kapitel 15, Gott irgendwann zur Vollendung kommt und alles in allem sein möchte. Wir haben dazu ein Bibelpanorama, das ist ein Buch, in dem quasi der große Bogen, der große Plan Gottes skizziert ist. Den haben wir immer so im Unterricht neben uns gehabt und haben anhand von dieser Darstellung versucht zu zeigen, das ist der große Plan, den Gott für uns Menschen vorhat. Ich hoffe, dass ihr in den Begegnungen auf der Freizeit und an den Sonntagen mit uns gespürt habt, dass es ein tiefes Herzensanliegen von uns ist, euch von diesem Wertvollsten, was wir selber wissen und erfahren haben, weiterzugeben. Schön wäre es, wenn ihr weiterhin von Neugier, Suchen und Fragen geprägt seid und auch in eurem Leben eine Fokussierung auf das Wesentliche stattfinden könnte. Eines hat sich nämlich in der BU-Zeit, über die BU-Zeit hinweg auch geändert. Durch Hören und Wissen übernimmt man Verantwortung für sein Handeln und Tun. Ganz einfach Satz. Ich möchte uns heute dazu noch ein paar Gedanken mitgeben und zeigen, dass Gottes Handeln generell wachstümlich ist. Es ist mir ja auch klar, dass vieles Gesagte erstmal nur als Same in euch gefallen ist und dort schlummern wird und erst zu einer gegebenen Zeit aufgehen wird. Aber wir sehen an Gottes Wesen und Gottes Wirken, es ist generell nichts von Anfang an fertig. Gott schafft Neues durch Schöpfung und erzeugt durch seinen Geist Menschen ins wahre Leben hinein. Danach beginnt in beiden Fällen Wachstum. Die Bibel kennt dabei zwei Dimensionen, eine natürliche Ebene und eine geistliche Ebene. Beispielhaft möchte ich dazu nun mit euch das Leben und die Entwicklung von Andreas und Markus anschauen. Andreas und Markus, 5 und 3 Jahre alt. alles bestens. Die medizinischen Tests und Untersuchungen mit Stern und Auszeichnung absolviert. Alle Ziele erreicht, aufmerksam, wissbegierig, gut genährt. Alles vom Feinsten. Wir schauen mal weiter, 10 Jahre weiter, springen wir nach vorne. Andreas und Markus, 15 und 13 Jahre alt. Ui, jetzt hätten wir doch ein bisschen was anderes erwartet. Wir hätten eigentlich erwartet, dass so langsam die ersten Aknepickel im Gesicht auftauchen, dass die kindlichen Gesichter sich in jugendliche Gesichter verändert hätten. Seltsam. Wir schauen mal weiter. Wir springen noch mal 10 Jahre nach vorne. Andreas und Markus, 25 und 23 Jahre alt. So, auweia, jetzt läuft da irgendwas wirklich schief. Mit 25 und 23 ist doch Partnersuche, Berufswahl, Berufsfinden, Berufsausbildung, Familie gründen, Selbstständigkeit dran. Hier läuft etwas richtig aus der Norm, oder? Sind wir uns ja einig. Und jetzt springen wir mal noch richtig weiter nach vorne. Wir springen hin, Markus, Andreas und Markus, 57 und 55 Jahre alt. Jetzt sind wir uns eindeutig und alle klar und einig, hier fehlt etwas. Es fehlt Wachstum, es fehlt Entwicklung. Im Natürlichen, Sichtbaren ist uns das sofort klar. Das sehen wir uns auf einen Blick. Wir hätten doch sowas erwartet. Eine gewisse Lebensreife, eine Erfahrung, auf Geistliches bezogen, mit den Worten von Paulus ausgedrückt, sollten die beiden zur Mannesreife gereift sein und nicht mehr jedem Wind der Lehre und Meinungen schutzlos ausgeliefert sein. Das Bild unserer beiden Süßen zeigt aber eine andere Realität. Sie benötigen immer noch, dass ihnen Grundlegendes vermittelt wird. Man nochmal mit Paulus auf das Geistliche bezogen, sagt er zu den Korinthern, ich konnte zu euch nur reden wie zu unmündigen Kindern. Ihr konntet nur Milch vertragen, die einfachsten Glaubensdinge, wo ihr doch eigentlich bereits an feste Speise gewöhnt sein solltet. Ein deutlicher Vorwurf, den er an mehreren Stellen in seinen Briefen deutlich macht. Wie sieht nun gesundes Wachstum aus? In der Vorbereitung für heute sind mir dazu Worte des Apostels Paulus wichtig geworden, eben aus diesem doch so grundlegenden 15. Kapitel des 1. Korintherbriefs. Aber das Geistliche, im Vers 46 steht da, aber das Geistige war nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistige. Der erste Mensch, Adam, ist von der Erde, von Staub, der zweite Mensch, Jesus, vom Himmel. Im Textzusammenhang geht es um das Zentrum des Zentrums unseres Glaubens. Wir haben bereits am Anfang des Kapitels von Luca gehört, wie er das eben ausbreitet und sagt, das sind die wesentlichen Punkte, die für unseren Glauben Relevanz haben. Der Apostel führt in dem Kapitel die Wichtigkeit des Kreuzestodes und der Auferstehung aus. Es ist ihm so wichtig, dass es ein reelles und reales Ereignis war. Daher nennt er Zeugen. Er sagt, die Apostel, die 500 Augenzeugen, den Jakobus und schließlich nennt er sich selbst als Zeuge. Dem der erhöhte Christus vor Damaskus in weiteren Offenbarungen selbst begegnet ist. Paulus führt hier aus, dass die Auferstehung der Toten ein generelles Prinzip Gottes ist. Jesus wird in Vers 20 als der Erste bezeichnet, ein Muster für alle anderen Menschen, die in ihren Ordnungen nach Vers 22 bis 23 auferstehen werden. Paulus knüpft unseren Glauben genau daran, dass wir glauben, dass Jesus als das wahre Opferlamm, als für die Schuld aller Menschen gestorben und in einem neuen Leib wieder auferstanden ist. Aus den Berichten der Apostel von Ostern wissen wir, dass der auferstandene Jesus auf mysteriöse Weise aufgetaucht und wieder verschwunden ist. Paulus erklärt es im Vers 40, dass es generell zwei Arten von Leiber gibt, irdische Leiber und himmlische Leiber. Er lehrt dieses generelle Prinzip. Es gibt natürliche Leiber, es gibt geistliche, himmlische Leiber. Es gibt natürliches, sichtbares, Zeitliches. Genauso macht er unverständlich klar, es gibt Geistliches, Unsichtbares und Bleibendes. Wir investieren in einen sterblichen Leib. Die Zukunft ist ein bleibender Leib. Wir säen in Schwachheit. Es wird aufersehen und auferweckt in Kraft, schreibt er in 43. Vers 47, der erste Mensch Adam ist von Staub von der Erde, der zweite Mensch Jesus Christus aus der himmlischen Ewigkeit. Und er führt diesen Gedanken eben genau auf dieses grundlegende Prinzip. Aber das Geistige war nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistige. Kommt uns das nicht irgendwie allen bekannt vor? Ist das nicht genau unsere Lebenserfahrung? Wie ist der Glaube in uns geworden? Wir sollen und dürfen uns im Leben zunächst einmal natürlich entwickeln und alle lernen, was zum natürlichen Menschen gehört. Sprechen, laufen, essen, Mathe, Deutsch, Physik, Englisch, Fußball, Skifahren, Leichtathletik, Singen, Schlagzeug, Klavier und Geige, Kreativität, Kunst, Schauspiel, Tanz, Lagerfeuer, Knoten, Jurte bauen. Frage, wer weiß eigentlich, wie man bei Bienen den Honig erntet? Wie erzieht man eigentlich einen Hund? Wie lenkt man eigentlich eine Pferdekutsche? Alles Dinge, die Gott in uns und in die Schöpfung natürlich hineingelegt hat und in denen wir wachsen und in denen wir uns gut entwickeln können. Da seid ihr auf einem guten Weg und ich ermuntere euch, in diesen natürlichen Dingen auch richtig gut zu werden. Richtig gut Sprache zu können, um gut zu kommunizieren und Texte schreiben zu können und nicht im verkümmerten WhatsApp-Deutsch hängen zu bleiben. Ich ermutige euch, sauber auf dem Außenski zu stehen, um bei blauem Himmel und Sonne schöne Bogen und Bögen in den Tiefschnee zaubern zu können. Ich ermutige euch auch, euer Instrument so zu beherrschen, dass ihr Freude beim Musizieren haben werdet. Und dann lese ich weiter im 1. Korinther 15, bin inzwischen bei Vers 50. Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch die Vergänglichkeit nicht die Unvergänglichkeit erbt. Und dann stehe ich da und frage, was soll jetzt das? Jetzt sind wir doch gerade so ins Schwärmen gekommen über die Natürlichkeit, über die Schöpfung, dass wir da drin gut sein sollen und unsere Begabungen bekommen haben. Unser Vers zeigt, wir müssen nicht beim Natürlichen stehen bleiben. Spätestens heute sollen wir Beginn der Religionsmündigkeit bei euch und aber auch bei uns allen dieser Gedanke Raum gewinnen. Mit zunehmendem Bescheidwissen wächst auch Verantwortung. Ich wünsche euch, dass ihr die Faszination erlebt, sich je länger, je mehr mit den geistlichen Dingen zu befassen. Dass es euch geschenkt ist, euch auf diesen bleibenden Dinge zu fokussieren. Auch hier gilt, wie beim Natürlichen, das Geistliche wird in uns wachstümlich zunehmen, wenn wir uns mit ihm beschäftigen. Das Leben wird, wie wir es auf der Exkursion gesehen und erlebt haben, auf das Wesentliche fokussiert werden. Ein Fundament dazu haben wir in den vergangenen anderthalb Jahren gelegt. Nun könntet ihr beginnen, selbst konsequent in der Bibel zu lesen, vielleicht mit der Unterstützung eines erklärenden Buchs. Hilfreich ist, wenn ihr euch im Kreis mit Freunden darüber austauscht. Egal wann und egal wie es uns geht, wir dürfen mit Gott im Gebet reden. Geistliches Wachstum geschieht auch, wenn wir die Gemeinschaft mit anderen im Gottesdienst suchen und dort gemeinsam singen, beten und hören. Wir waren nun als Gruppe anderthalb Jahre zusammen. Wir konnten sehen, wie euer natürliches Wachstum vorangeschritten ist. Zeugnis waren die Bilder, die diese Zeit ja eindeutig dokumentiert haben. Das ist für uns, die wir euch begleiten, sehr interessant zu beobachten und nach unserem Vers wichtig und gut. Über die Zeit hinweg haben wir Leiter auch bemerkt, wie bei einigen auch schon ein geistliches Wachstum begonnen hat. Wichtig, dass ihr daran weitermacht und euch um Nahrung kümmert und nicht zurückbleibt wie die beiden Andreas und Markus. Durch die schrittweise Verwandlung vom Natürlichen und das Fokussieren auf das Geistliche kann der Jubel des Paulus irgendwann für uns zur Realität werden. Er beschließt das Kapitel 15, indem er schreibt: Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, durch unseren Herrn Jesus Christus. Mit den allerbesten Segenswünschen wollen wir euch heute aus unserer Verantwortung in den nächsten Lebensabschnitt weiterschicken. Wobei wir ja nicht aus der Welt sind und uns über jedes Gespräch und jede Frage von euch weiterhin freuen. Dazu wünsche ich euch die Gnade unseres Herrn Jesus. Amen.